Ja, gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilienliebe, dem bärtigsten Podcast über den SV Darmstadt 98. Und Toni Seiler und Colin Mahnke sagen mal wieder gute. Und ja, wir wissen, wir waren jetzt auch wieder länger weg, Toni. Umso schöner ist es, dass wir wieder aufnehmen und dass wir uns sehen. Grüß dich.
Gute, Colin. Gute an euch alle. Ja, du hast recht. Ist jetzt schon ein bisschen her. Ich wurde auch schon angesprochen, was da los wäre. Ob wir uns getrennt hätten. Nein, haben wir nicht.
Wir waren bei der Eheberatung mit.
Genau, ja, genau. Wir haben doch beide auch noch ein bisschen was zu tun. Und dann haben wir uns die Freiheit genommen, dann doch das eine oder andere Spiel zu warten, bis wir eine Zusammenfassung.
So sieht's aus. So sieht's aus. Wir haben es ja schon häufiger gesagt, wir nehmen ja auch immer abends auf und ist ja selbstgewähltes Schicksal. Aber es ist dann manchmal einfach nicht zu leisten in dem Alltag. Und Toni, du hast ja auch einfach Nachwuchs und so weiter und so weiter. Privat bei uns jeweils viel los, arbeitstechnisch auch. Aber umso schöner ist, dass wir uns treffen. Denn wir sind jetzt quasi noch ein Spiel vor der nächsten Länderspielpause entfernt. Und wir könnten aber jetzt schon mal ein kleines Fazit dieser ja, des ersten Saisonviertels, sag ich mal, ziehen, ne? Saisonviertels, Drittels sind wir so langsam. Also das ist absolut toll, was wir bislang sehen. Mit einem klaren paar Ausnahmen gibt's. Du wirst nicht jedes Spiel gewinnen können und auch nicht jedes Spiel toll spielen können. Aber hey, also gemessen daran, was wir für ein Graus letzte Rückrunde da teilweise erleben mussten, können wir doch alle einfach nur mega zufrieden sein, wie das bislang läuft. Und ich bin mal wieder richtig verliebt in unsere Mannschaft. Ich glaube, du auch, ne?
Absolut. Nee, das macht Spaß, den Jungs zuzugucken. Natürlich funktioniert es jetzt nicht jedes Spiel, wie man sich irgendwie wünscht. Ich finde trotzdem, dass, du hast gerade angesprochen, wenn man jetzt die letzte Rückrunde vergleicht mit der Vorrunde, die wir bis jetzt gespielt haben, dann sieht man spielerisch eben den Fortschritt. Und noch wichtiger, ergebnistechnisch und punktetechnisch den Fortschritt. Und das macht es, glaube ich, für die Mannschaft auch wiederum einfacher, eine gewisse Entwicklung zu nehmen. Und zu der gehört halt auch die eine oder andere Delle dazu. Aber das funktioniert natürlich einfacher, wenn ich zwischen Platz 1 und 5, 6 da rumturn, als wenn ich irgendwelche Experimente auf Platz 14 machen muss.
Absolut. Also wir sind auch einfach schwer zu schlagen in dieser Saison, ne, bei 11 Spielen. 5 Siege, 4 Unentschieden und 2 Niederlagen, 16 zu 9 Tore, 19 Punkte. Platz 7 aktuell mit Schlagweite nach oben. Das ist ja eigentlich genau das, was wir uns auch so ein bisschen gewünscht haben. Ne? Wir haben schon schwere Gegner hinter uns, haben jetzt dieses Spiel gegen Bielefeld gespielt. Da kommen wir gleich genauer drauf zu sprechen, Toni. Ich möchte aber diese Gelegenheit hier nutzen, um nochmal kurz auf unsere Aufstellungssituation einzugehen vorm Spiel. Wir haben es ja auch schon angesprochen. Ich meine, ihr werdet es mittlerweile mitbekommen haben, alle, dass wir die Aufstellung ja nach vorne verlegt haben. Ein bisschen mehr als eine Viertelstunde vor Anpfiff. Und wir haben ja gesagt, wir testen das einfach mal. Gucken, wie es läuft, gucken, wie es funktioniert, gucken, wie es auch ankommt. Und ich kann es einfach hier schon mal vorwegnehmen. Wir werden es zum kommenden Heimspiel gegen Fürth wieder nach dem alten Modell machen. Ja, das heißt, die Aufstellung recht kurz vor Anpfiff, ne, kurz vor Einlauf, sodass wir noch Zeit haben, die Sonne scheint, vernünftig zu spielen und mitzusingen. Ja, vielleicht zum Hintergrund, ja, warum das Ganze denn eigentlich? Wir haben es ja auch schon mal erklärt. Das Anliegen dahinter war, der Gedanke dahinter war, dass wir es vielleicht schaffen, alle zusammen zum einen ein bisschen früher schon auf den Plätzen zu sein. Ne, wenn ihr auswärts seid und mal andere Stadien vergleicht, da nehme ich das auch wahr, dass in einigen Stadien das echt schon eben diese 20 Minuten vor Anpfiff ist schon teilweise richtig, richtig voll und eben auch richtig stimmungsvoll. Und das war ja auch das, was ich euch hier auch gesagt habe, ne, dass das für die Mannschaft natürlich auch überragend ist, wenn die schon beim Aufwärmen schon einen richtigen Push kriegen. Toni, das ist ja, ich meine, aus deiner Zeit, manchmal merkt man das ja, also manchmal funktioniert das ja auch, ne, auch bei uns, ne, dass so, du so Spiele hast, du Gegner hast, wo es wirklich schon krass knistert, ne, und schon richtig abgeht davor. Und das wäre ne, natürlich toll, wenn wir sowas auf Dauer irgendwie hinkriegen würden. Ne? Und dann haben wir gesagt, komm, wir probieren das einfach mal so aus und gucken uns dann aber ehrlich in die Augen, wie es ist. Und die Rückmeldungen von vielen von euch waren ja auch einfach so, dass nach dieser früheren Aufstellung, ne, wir hatten jetzt zuletzt auch wieder richtig gute, ich sage euch ja auch, ihr habt auch Tagesform, ja, nicht nur die Spieler auf dem Platz, ich merke das, auch ein Bölle, ein Publikum hat Tagesform, aber die letzten jetzt gegen Bielefeld und auch gegen Schalke, das war wirklich super, das war richtig, richtig geil unten, aber danach, ne, weil man dann immer erstmal warten muss, dann gibt es das Einsingen mit der Süd, ne? Und dann werden zwei Lieder auch von der Gegend gerade mitgesungen und dann flaut's aber einfach komplett ab erstmal. Ne? Und dann hast du ein paar Minuten, wo einfach dieses Niveau nicht gehalten werden kann. Und das ist natürlich doof. Das ist nicht das, was wir damit bezweckt haben. Das ist nicht das, was wir, ne, was quasi die Idealvorstellung war. Und dann haben wir gesagt, dann drehen wir es zurück, das Rad sozusagen. Aber ich würde mir schon auch wünschen, dass wir es einfach hinkriegen, dass wir auch, wenn die Mannschaft ja sich warm macht, dass wir es da schon irgendwie hinkriegen, ein bisschen zusammen zu singen und die richtig zu pushen, weil das fanden die ja auch einfach richtig geil, ne? Und ich glaube, das finden alle geil, wenn wir schon zusammen uns einfach noch früher schon ein bisschen in Stimmung bringen, ne? Und das ist natürlich an so einem 18:30-Spiel an einem Freitag, wo man vielleicht eh knapp kommt, ist mir schon bewusst, ist es vielleicht schwieriger als an so einem Samstag oder Sonntag, ja. Aber, also wir halten fest, ja, wir haben, ne, es ist ja auch keine diktatorische Entscheidung, sowas sozusagen, da wird ja auch geguckt, ne, wie das an allen Ecken und Enden irgendwie ankommt und ob es Sinn macht. Und jetzt drehen wir es quasi zurück und abführt, aber dann will ich aber hier, dass das aber sowas von scheppert, Leute. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und dann ist auch wieder ein bisschen Zeit für meine Begrüßungsrunde. Das ging jetzt halt vorher nicht, weil logischerweise sich da die Spieler warm machen. Und dann sehen wir zu, dass wir auch schon vielleicht, wenn die sich warm machen, schon eine gute Stimmung alle zusammen hinkriegen. Und ja, also Toni, du warst gegen Bielefeld da. Da war die Aufstellung auch schon toll. Aber ja, ich hoffe, vielleicht bist du gegen Fürth auch da, dann werden wir mal sehen, wie es da funktioniert.
Ja, ich muss sagen, ich finde beides reizvoll. Und wenn man die Gedanke dahinter irgendwo nachvollzieht, dann macht vieles auch Sinn. Aber ich finde es natürlich jetzt auch schön. Ich kenne es natürlich auch nicht anders, wie die Aufstellung direkt vor dem Spiel zu haben. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, das ist aus meiner Sicht jetzt kein Mannschaftswunsch, sondern wahrscheinlich ein Großteil der Mannschaft wünscht sich das, weil jeder Spieler tickt da eben anders. Mir hat es damals zum Beispiel ja nichts ausgemacht, wann jetzt die Mannschaftsaufstellung vorgelesen wird, weil man als Spieler, zumindest ich, war da immer im Tunnel, da habe ich eh nichts mitbekommen. Dann war es für mich vor dem Spiel geiler, rauszukommen und dann brennt die Hütte. Mir hätte es jetzt nichts gebracht, das beim Aufwärmen irgendwie schon zu hören. Aber wie gesagt, hat ja jeder seine eigene Meinung und der ein oder andere Fan wird sicherlich auch sagen, ah, schade, hat mir eigentlich gut gefallen. Aber am Ende des Tages zählt es eben, was wünscht sich die Mehrheit und was macht am Ende nachher Sinn für alle Beteiligten im Stadion. Und da hast du das schön gesagt. Und wenn das der Wunsch ist, dann soll man dem auch entsprechen. Und dann gehe ich auch davon aus, dass man dann kurz vor Spielbeginn bei der Aufstellung gegen Fürth dann auch richtig komplett durchdreht.
Das will ich aber hoffen, ne? Ja, also letzte Sache dazu. Ich finde auch, es gibt auch für diese Variante gute Argumente, ne, das so zu machen. Und das muss ich ja auch ein bisschen einpendeln. Deswegen haben wir es ja auch einige Spiele ausprobiert. Und ja, und wie gesagt, ich finde einfach diesen Begriff da super passend. Da guckt man sich ehrlich in die Augen, ja, und guckt, wie ist der Stand. Welche Argumente gibt es dafür, welche dagegen? Und wir sind ja hier alle, wollen wir ja auch das Beste einfach für unseren Verein und für unsere Mannschaft. Darum geht's. Das ist das einfach das Einzige. Und wie gesagt, Leute, das kriegen wir alle zusammen doch sicherlich hin, dass wir auch schon weit vor Anpfiff sozusagen, da ist die Süd ja auch immer gut dabei beim Einsingen. Ich würde mir da wirklich. Das wäre doch super, wenn wir das hinkriegen, wenn wir da schon ein bisschen alle mehr noch zu, das Bölle gemeinsam anzünden. So, das ist doch, denke ich, ein super Schlusswort dafür. So, ja, jetzt gucken wir noch einmal zurück auf Bielefeld, Toni, weil ich bin auf zwei, drei Dinge sehr gespannt, zwei, drei Fragen, die ich dir gerne stellen will und auf deine Meinung. Denn, also zum einen, 2-2, also diese Samstagabend-Topspiele der zweiten Liga, die haben oft ihren Namen auch wirklich verdient. Also ich habe den Eindruck, egal ob dann da, was weiß ich, und ich nehme jetzt irgendwelche Vereine, Kiel gegen Fürth oder halt die Großen wie Schalke gegen, was weiß ich, Lautern spielt, diese Spiele selbst liefern oft einfach ab. Das ist wirklich richtig geil. Und bei uns fand ich es jetzt auch wieder so, natürlich hätten wir alle gerne gewonnen, aber wenn man nur mal das Spiel für sich nimmt, das war ja hinten raus, war das ja eine Schlacht, das war ja an Intensität kaum zu überbieten. Also ich glaube, wir waren alle sowas von unter Spannung und haben gesungen und haben versucht, unser Team da noch nach vorne zu peitschen. Also ich fand es grandios.
Ich muss auch sagen, das war ein Spiel, was echt richtig Spaß gemacht hat. Also unabhängig jetzt vom Ergebnis, wünscht sich natürlich jeder, dass Darmstadt das Ding zu Hause irgendwie zieht. Aber rein vom Zugucken, von der Spannung her, war das wirklich, hat es richtig, richtig Spaß gemacht. Weil du hast recht, am Ende hat sich keiner mehr was geschenkt. Logischerweise macht es natürlich immer einfacher, oder ist es einfacher, in der Offensive nochmal über seinen Schweinehund zu springen, als in der Defensive, weil da tut es halt dann irgendwann weh, vor allem, weil beide Mannschaften dann auch im Pokal unter der Woche gefordert waren. Dementsprechend hat man das auch gemerkt, nach vorne haben beide Mannschaften nochmal die Sau rausgelassen und defensiv, naja, haben beide sich auch nochmal ein bisschen gehen lassen, sagen wir es mal so. Deswegen war das so ein Hin und Her, was halt super spannend war am Ende. Wenn ich das Spiel jetzt über 90 Minuten betrachte, glaube ich sogar, das ist meine Einschätzung, dass dieses Ergebnis am Ende irgendwo gerecht war. Weil wenn ich jetzt von vorne anfange, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass das eine richtig, richtig gute erste Halbzeit war von uns. Sogar fast schade, dass man dann nur mit einem 2-1 in die Pause geht. Also ich glaube, dass da deutlich mehr drin war, weil wir hatten echt viele, viele Möglichkeiten noch, die wir entweder Pech hatten dann mit dem Latte-Kopfball von Maglica oder Hornby, dass er da vielleicht auch die falsche Entscheidung trifft, den Marseiller noch mit reinzunehmen und das nicht selber probiert. Da waren eben auch Standardsituationen immer mal wieder gefährlich und Möglichkeiten da. Sodass ich glaube, dass wir mit diesem Tor, was auch saudämlich war, auch aus dem langen Einwurf raus, macht er natürlich genial, aber in so einer Situation darfst du eigentlich kein Gegentor bekommen, aber ist halt so, das kann ich genauso umdrehen. Bielefeld stellt sich auch hinterhin und sagt, das 1-0 darfst du halt auch nie kassieren, mit so einem Eckball, der dann irgendwie 2 Meter vor dem Tor da hin und her klimpert, da muss der Torwart eigentlich irgendwann mal da sein. So findet jeder seine Gründe, aber zusammengefasst, die erste Halbzeit fand ich super gut. Es hat richtig Spaß gemacht, die Mannschaft nach vorne gespielt, auch gut verteidigt, Bielefeld kaum Chance gehabt. Schade halt, wie gesagt, dass man dann nur mit dem 2-1 in der Halbzeit geht. Und dann aus meiner Sicht passiert was, was man dann vielleicht auch nicht 100% erklären kann. Man kann hinterher versuchen, es zu erklären, aber aus meiner Sicht trotzdem unverständlich. Wenn ich die zweite Halbzeit noch erzählen darf, oder willst du vorher was zuerst sagen?
Ja, nein, ich will direkt da ein, das ist nämlich eine der Fragen, die ich gerade erwähnt habe, da möchte ich direkt konkret nach deiner eigenen Erfahrung mal fragen, denn Bielefeld-Trainer, der Mitch Kniat, hat, meine ich, auf der PK danach oder im Interview danach dann gesagt, ne, dass die umgestellt haben in der Halbzeit. So. Und ich glaube, irgendwie mannorientierter verteidigt haben. Ich weiß gerade nicht mehr den Wortlaut. Auf jeden Fall haben sie was umgestellt. So, und da will ich von dir wissen, weil das hat ja für aus Bielefeld-Sicht super geklappt. Also diese 20 Minuten bis zum 2-2, da haben wir irgendwie gar nichts mehr im Vergleich zur ersten Halbzeit hingekriegt. Und kannst du dich auch an so Spiele erinnern, wo der Gegner dann da irgendwie was umgestellt hat und wo du dir denkst, was ist denn jetzt eigentlich los? Warum kommen wir überhaupt nicht mehr in unser Spiel?
Also klar gibt es die Spiele, wo irgendwie du komplett unterschiedliche Halbzeiten erlebst und du selber nicht ganz erklären kannst, warum das jetzt gerade passiert. Ich finde aber am Samstag war das relativ gut zu erklären. Deswegen sehe ich da jetzt nicht nur Fragezeichen, weil ich glaube, dass zwei Sachen passiert sind. Und das hat auch mit Bielefeld zu tun, natürlich. Eine Umstellung muss ich natürlich auch erstmal irgendwie so ein bisschen einordnen, sage ich mal, während dem Spiel. Dennoch sind wir uns ja wahrscheinlich alle einig, wenn ich jetzt mit einem 2-1, mit einer 2-1-Führung und so einer ersten Halbzeit aus der Kabine komme, dann kann mich eigentlich auch eine taktische Umstellung erstmal nicht umwerfen, wenn ich mein eigenes Spiel eben weiter spiele. Ja. Das ist die ganze Wahrheit am Ende des Tages. Von dem her sind aus meiner Sicht zwei Dinge passiert. Einerseits natürlich die Umstellung von Bielefeld und was für Bielefeld sehr gut war, dass sie ihren Rechtsverteidiger getauscht haben, weil der war aus meiner Sicht eben gerade schlecht in der ersten Halbzeit. Und für uns im Umkehrschluss war natürlich dann Wittberg nicht mehr auf dem Feld. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der reinkommt, vielleicht die Qualität nicht hat. Also die ist eh schwierig zu ersetzen bei Littberg. Das haben wir in alle Spiele gesehen, wo er nicht dabei war. Sondern auch einmal gesehen, dass es für Hornby eben schwieriger ist, dieses Spiel für sich auch zu sortieren, weil er ist aus meiner Sicht aktuell zumindest einer der entscheidendsten Männer, weil ja. Er sehr viel Bälle fordert, sehr viel Bälle holt, sehr viel erste Bälle gewinnt, sehr viel zweite Bälle holt, sehr viel anläuft, sehr viel Druck macht. Also er ist für mich so aktuell zumindest so mit ein zentraler Spieler. Nur habe ich auch das Gefühl, dass er eben sich selber sucht, wenn er weiß, dass Littberg nicht mehr neben ihm, vor ihm, hinter ihm steht. Mhm. Und ich glaube, dass das so der Punkt war, der uns dann abgegangen ist. Und da sind eben dann zwei Sachen aufeinander gekommen. Bielefeld macht die Umstellung, ist aktiver. Wir haben die Umstellung, sind passiver. Und dann hast du vollkommen recht. Also ich habe die erste 20, 25 Minuten in der zweiten Halbzeit, ehrlich gesagt, gar nichts mehr von uns gesehen. Also wir sind da teilweise rumgerannt, wussten nicht, was man jetzt machen solle. Und das ist schon auch das Fragezeichen, warum ist es so? Ich kann es mir halt nur dadurch erklären, dass unsere Balance halt durch Littberg komplett irgendwie verloren gegangen ist und dass man dann irgendwie die Positionierung nicht mehr gefunden hat und Bielefeld halt dann, sag ich mal, am Drücker war und das natürlich auch gut gemacht hat. Also auch ballbesitztechnisch, muss ich sagen, war erste Halbzeit uns, zweite Halbzeit Bielefeld. Und da glaube ich schon, dass man in dieser Situation, es hat sich so abgezeichnet, dass irgendwann Bielefeld das Tor macht. Und dann haben wir, glaube ich, auch das Glück, dass wir dann nicht irgendwie doppelt bestraft werden. Weil ich glaube, wenn die es 3-2 machen, geht es wahrscheinlich ganz verloren und das hätte passieren können. Und am Ende, sage ich, aufgrund der zweiten Halbzeit, hätte man sich auch nicht beschweren dürfen, wenn man das Spiel noch verliert. Und dann passiert was, dann hat Bielefeld halt so diesen Ausgleich und dann wollte die, glaube ich, mehr. Das hat man auch gesehen. Die haben dann über den Ballbesitz und immer wieder Druck gemacht. Und dementsprechend sind natürlich Räume aufgegangen. Und da war es gut, dass wir dann wieder eine gewisse Initiative ergriffen haben und gesagt haben, hey, wir nutzen eben diese Räume für Konter. Und dann hat sich dieses Hin und Her entwickelt. Und dann können beide Mannschaften auch dieses Spiel gewinnen. Also Bielefeld hatte ihre Chance noch, Darmstadt hatte ihre Chance. Ich glaube, einmal Korridor allein vom Torwart, wenn ich es jetzt richtig noch im Kopf habe, wo der Torwart dann gut hält. Auf der anderen Seite haben die auch ihre Möglichkeiten gehabt, wo Schuhen dann da war oder immer wieder ein Bein da war oder vielleicht der Ball nicht ganz aufs Tor kam. Und die, sage ich mal, die Phase des Spiels macht Trainern nie Spaß, weil die kacken sich da unten in die Hose. Der Zuschauer macht es halt richtig Spaß, weil der sieht halt richtig Action. Und das ist immer im Stadion dann für die Stimmung auch richtig geil, für beide Fanlager, wenn sich so ein Spiel entwickelt, weil dann kommt halt diese Anspannung und dann kommt halt auch diese Motivation, diese Lautstärke ins Spiel, wie wenn ich irgendwie die letzten 20 Minuten noch so ein Ballgeschiebe, Gegurke hin und her habe, wo jeder mit dem Unterschied zufrieden ist. Das war halt gar nicht so. Also beide Mannschaften wollten unbedingt das Spiel gewinnen. Dann kamen natürlich noch die Pokalspiele, die man unter der Woche hatte, in die Beine. Das heißt, der Weg nach vorne ist halt deutlich einfacher als der Weg nach hinten und so wird das Spielfeld halt sehr groß. Und die Räume gehen halt auf und das hat echt Spaß gemacht. Und nochmal zusammengefasst, ich finde das Ergebnis am Ende, wenn ich jetzt nicht nur die Darmstadt-Brille auf habe, eigentlich gerechtfertigt, weil ich sehe die erste Halbzeit halt total bei uns und die zweite Halbzeit zum größten Teil eher bei Bielefeld. Und von dem her ist es bitter für uns, weil ich glaube, das wäre geil gewesen, das die Woche jetzt mit dem Sieg zu beenden. Aber rein vom Spielverlauf her ist es in Ordnung.
Ja. Man darf auch nicht vergessen, ich finde, ne, das ist jetzt vielleicht auch könnte ich vielleicht auch die 50 Cent hier gerade schon mal ins Schwein werfen, aber Bielefeld ist irgendwie nicht der typische Aufsteiger. Was die für einen Fußball spielen, was die für eine Saison bislang hingelegt haben, was die für ein Selbstbewusstsein haben. Klar, die, ne, so dieser krasse Saisonstart, der hat sich ein bisschen abgeflaut. Die sind ja schon auch ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Aber nach wie vor, was ein Niveau, was das für eine geile Truppe ist. Und das tut uns an dieser Stelle gute Besserung, Marvin, ne, dass Marvin Melem nett gespielt hat. Das kommt ja auch noch dazu. Weil der gibt diesem Team nochmal, wir wissen, was der Marvin kann, der gibt dem, finde ich, nochmal was richtig Kreatives. Und ich gehe komplett mit in dem, was du sagst, dass wir am Ende uns mit dem 2-2 können wir uns eigentlich die Hand reichen und das war in Ordnung hinten raus. Natürlich hätten wir uns das anders gewünscht, weil diese erste Halbzeit, wir haben ja einfach da weitergemacht, wo wir gegen Schalke aufgehört haben. Ja. Die haben ja überhaupt nicht gewusst, was auf die zukommt. Wir haben die ja da überrollt teilweise.
Ja, und da finde ich es schade, dass wir da den Sack nicht zugemacht haben, weil das hätten wir machen können und dann wären die auch erledigt gewesen, weil ich bin bei dir, dass Bielefeld wirklich auch spielerisch für einen Aufsteiger echt eine gute Truppe ist, aber da muss ich relativieren, in der zweiten Halbzeit, ich fand in der ersten Halbzeit habe ich von denen so gut wie gar nichts gesehen, lange Bälle, ideenlos, also und da sage ich halt, das hängt, oder die Stärke des Gegners hängt dann in dem Fall von uns ab. Und wir haben dann in der ersten Halbzeit eben die Luft abgeschnitten, sodass die überhaupt gar nicht in irgendeinen Rhythmus gekommen sind. Und das ist auch unsere Schuld, dass wir in der zweiten Halbzeit eben denen so viel Luft zum Atmen gegeben haben, dass die immer stärker wurde. Und da kann man jetzt dann hinterher von Qualität von Bielefeld sprechen oder den richtigen Umstellung oder wie auch immer. Ich bin trotzdem davon überzeugt, wenn wir dieselbe Power oder mit derselben Power in die zweite Halbzeit gegangen wären, hätte man das Spiel höchstwahrscheinlich gewonnen. Aber eine Garantie gibt es am Ende nie, gell?
Da möchte ich aber unseren Coach oder unser Trainerteam auch nochmal in Schutz nehmen. Wir kennen alle Social Media. Da sind immer die nur was zu meckern haben. Aber da habe ich irgendwie auch gelesen, so nach dem Motto, was der für eine Scheiße wechseln würde, so zitatmäßig. Naja, man muss ja auch sehen, ne? Er hat ja gesagt danach, es war quasi Belastungssteuerung. Es war geplant, dass Littberg nur eine Halbzeit spielt, genauso wie mit Marseiler und bei Hornby, das war nicht geplant, dass der raus musste. Ne? Und man muss halt sehen, dass die Saison noch lang ist und wir haben gesehen, letzte Saison, was passiert, wenn der Littberg mal fast 3 Monate fehlt. Und ich glaube, die haben einfach draus gelernt. Ne? Und am Ende muss man halt sehen, jo, was ist mir lieber, den jetzt 60, 70, 80 Minuten drauf zu lassen, das Risiko einzugehen, dass er wieder über Wochen hin ausfällt. Das will keiner.
Ja, da bin ich voll bei dir. Ich meine, man ist natürlich auch emotional nach dem Spiel, während dem Spiel. Ich bin auch ganz ehrlich, ich bin auf der Tribüne gestanden und habe gedacht, okay, was nimmt jetzt den Littberg raus? Ist er noch ganz dicht jetzt im Kopf? Aber das kriegt man ja dann erst immer, sage ich mal, auch eine gewisse Zeit nach dem Spiel raus, dass halt auch Absprachen da war, dass er eben noch nicht 100% fit war mit seinem Infekt und da man ja auch kein Risiko eingehen will. Und bei Hornby hätte man ihm jetzt einen Tapeverband auf den Oberschenkel klatschen können, hätte gesagt, nee, du ziehst jetzt die 30 Minuten noch durch. Und in der 92. reißt er dann der Muskel und dann fragt sich hinterher, warum nimmst du nicht vorher raus? Also du kannst da als Trainer auch relativ wenig richtig machen, zumindest wenn von außen Leute jetzt dieses Spiel sehen. Hinterher kann man das etwas einfacher verstehen, wenn dann die Erklärung dazu kommt. Dennoch ist es natürlich schade, dass so ein Spiel dann, sag ich mal, doch so einen Abriss auch bekommt durch einzelne Spieler, die dann irgendwie den Platz verlassen. Das ist dann so das, was schade ist, weil man immer sich erhofft, dass halt die Jungs, die dann reinkommen, genauso eingestellt sind, genauso brennen und das halt mehr oder weniger nicht ganz 1-1, aber fast 1-1 eben so weiterspielen können. Weil wir haben ja dann mehr oder weniger ja auch etwas taktisch getauscht, Positionen gewechselt und ja, ich sag mal, für Samstag ist es nicht ganz aufgegangen, die Idee dann.
Ja, ich glaube, aus mehreren Gründen, die wir jetzt ja auch schon aufgezählt haben. Was aber mega aufgegangen ist, sind die 2 Spiele von Fabi Holland, die er jetzt wieder da ist, als Linksverteidiger, wie in seinen besten Tagen, also wie noch zu Zeiten, in denen ihr zusammen gespielt habt. Ich find das unfassbar. Fabi, Hut ab, also auch total toll, einfach, dass er einfach wieder da ist. Und der tut genauso weh, wie er vorher weh getan hat.
Ja, absolut. Ja, der Fabi, wenn der fit ist, und der hat jetzt halt echt lange gebraucht, auch mit seiner Verletzung, und hat jetzt auch echt viel Geduld haben müssen, weil dann andere auch vor ihm gespielt haben, was auch mit Sicherheit keine einfache Situation ist. Dann kommt man irgendwann ins Grübeln und hat schon ein gewisses Alter und merkt dann vielleicht auch, dass das ein oder andere auch nicht mehr ganz so leicht funktioniert. Und dann tut sowas natürlich super gut, gell? Wenn man dann auf dem Platz steht, jetzt auf Schalke dann das Spiel gewinnt so deutlich und jetzt auch gegen Bielefeld eine unheimlich geile erste Halbzeit gespielt, und man darf nicht vergessen, ich glaube, der hatte zumindest an dem Tag und gilt wahrscheinlich auch für viele Mannschaften echt einen extrem ekligen Gegenspieler, weil der Junge, den der gegen sich hat, der hat zwar in der ersten Halbzeit sehr viel vertändelt und Mäxchen gemacht, aber in der zweiten Halbzeit hat er seine Qualität halt richtig gesehen. Also
Momolo, genau.
Wenn der da mit seinem Tempo kommt und an dir vorbeizieht und du weißt nicht, geht er rechts vorbei, geht er links vorbei, ist das unfassbar schwierig zu verteidigen. Und das hatte Fabi echt gut gemacht.
Ja, ich finde auch, und er ist, ne, der hat auch die Wege nach vorne gemacht, ist da nach vorne geholzt, auch wenn er einen Ball nicht bekommen hat, ist die Wege gegangen. Ich meine, wir kennen ihn ja auch aus seiner Zeit unter Thorsten Lieberknecht, wo er echt so gut wie immer Sechser gespielt hat. Die klugen Bälle, die hat er auch von links hinten gespielt. Und es ist einfach, ich meine, auch ein Gegner weiß einfach, wer Fabi Holland ist. Ja. Wissen, ach du Scheiße, das tut weh im Zweifel. Der zieht nämlich durch.
Ja, und das hat er ein paar Mal auch gemacht. Also Spieleröffnung technisch, Fabi schon immer ein super geiler Spieler gewesen. Stellungsspiel total eklig im Zweikampf, und ich glaube, er ist da wieder angekommen, wo er nochmal hin wollte. Und das ist mit Sicherheit in dem Alter auch nach so einer langen oder mit so einer schweren Verletzung und so einer langen Ausfallzeit alles andere als einfach, da wieder auf dieses Niveau zu kommen. Und er hat es geschafft. Also Hut ab, Fabi. Top.
Ja, super cool. Und dann haben wir ja auch mit Paul Will noch einen Rückkehrer, ne, der auch ewig lange raus war. Und wir haben ja schon damals gesagt, hier Kleefisch und Will, das ist ja eine Traumdoppel-Sechs, die wir da haben, weil die sich auch so gut ergänzen. Ja, jetzt haben wir einfach eine brutale Qualität auch auf der Sechs noch dazu bekommen, ne? Mit Akiyama, der ja auch ein Kumpel von mir sagt immer im besten Sinne, ne, das ist so ganz, ganz typisch japanischer Spieler, ne, wofür so viele von denen stehen. Mega diszipliniert, engagiert, technisch gut, ne, das Auge. Und so ein richtiger Allrounder. Also da auch da haben wir jetzt ja die Qual der Wahl. Das ist ja brutal. Also top.
Ja, ich glaube, man sieht es auch schon, wenn man dann den Kader sieht oder wenn man die Aufstellung inklusive der Bank dann sich mal durchliest, dann fehlt irgendwie immer ein Name, den man da auch noch sehen könnte. Und das macht es eben für Kohfeldt auch so schwierig wahrscheinlich am Ende, oder zum Glück so schwierig, dass er da echt auch fiese Entscheidungen treffen muss, wer ist dann am Ende im Kader, wer ist nicht im Kader. Das tut natürlich auch weh, aber das ist natürlich auch die Aufgabe vom Trainer, und so eine Situation wünscht man sich ja, dass man irgendwann so mal alle zusammen hat, ohne lange Verletzungspause, mal wirklich alle auf dem Trainingsplatz versammeln kann und am Wochenende wirklich die freie Auswahl hat, wen sehe ich wo und was passt vielleicht auch zum Gegner und wer hat gerade gut trainiert, wer ist, im aufstrebenden Ast, sagen wir es mal so, oder wer kommt mit Selbstvertrauen dann auch jeden Tag ins Training. Das ist so die Situation, die man sich eigentlich wünscht, die es für eine Mannschaft natürlich immer auch ein bisschen schwieriger macht, weil der ein oder andere logischerweise dann auch unzufrieden ist oder vielleicht auch ein bisschen enttäuscht ist, aber das gehört nun mal im Mannschaftssport dazu, und ich habe es zumindest so erlebt, dass die Spieler, die dann spielen, auch dafür zuständig sind, eben dass die gerade eben nicht spielen, dann auch bei Laune gehalten würde, dass die jetzt nicht irgendwie außer vor sind, und andersrum natürlich auch die dann nicht im Kader sind oder nicht spielen können, dann natürlich auch die Daumen drücke für die Jungs, die dann auf dem Feld stehen, weil am Ende zählt eben der Mannschafts- und der Vereinserfolg, und wenn das eine Mannschaft verstanden hat und jeder Einzelne verstanden hat, dann kann man eine gute Saison spielen, und das Gefühl habe ich schon, dass die Mannschaft da passt, dass es kleine Enttäuschungen gibt, ist ganz klar, das gehört auch dazu, dafür sind sie alle Profis. Aber das sieht zumindest gerade echt gut aus, dass da sehr viel Gutes zusammenwächst.
Ja, weil eben so ein Mervey Papela, der eigentlich jedes Spiel reinkommt, ne, der ist ja für die Sechs genauso noch zu nennen. Und das Beispiel, was du gerade genannt hast, mit dem, dass auch die nicht spielen, den anderen gönnen und umgekehrt, das hat man jetzt ja auch gesehen. Jetzt ist Alexander Vukotic, der eine starke Runde bislang auch wieder spielt. Der ist jetzt erstmal raus aufgrund dieser Umstellung von Dreier- auf Viererkette. Jetzt ist Matej Maklica da, der sich das vielleicht auch einfach verdient und erarbeitet hat, weil der war ja jetzt ewig in dieser Situation. Und da auch da, was ein Luxus, drei solcher Innenverteidiger zu haben. Und das Tolle fand ich, das fand ich so genial, das ist nämlich genau das, was du angesprochen hast, gegen Schalke, als der Maklica sein Tor macht. Wer war wirklich der erste Gratulant? Ich glaube, so schnell habe ich den noch nie laufen sehen in seiner Zeit bei uns. War der Alexander Vukotic, der von der Ersatzbank da nach ganz vorne gelaufen ist. Also das war so cool und so schön und genau so ein Beispiel dafür, für diesen Geist, den du gerade beschrieben hast.
Ja, weil halt die Jungs auch verinnerlicht haben und auch live sehen jetzt allein schon in den, in der Drittel-Viertel-Saison, wie schnell das am Ende geht, gell? Dann ist da mal einer verletzt und da mal einer gesperrt und jeder kommt irgendwie auf seine Einsatzzeiten, früher oder später. Wissen die ja ganz genau, dass es ja nicht am Mannschaftskollege jetzt direkt liegt, weil er mit dem Trainer schläft, dass er heute spielt, sondern weil er hinter das. Also ich hoffe es zumindest mal, weil der Trainer das eben so entschieden hat, dass er jetzt gerade eben das Quäntchen Qualität vielleicht mehr mitbringt für dieses Spiel oder gerade ein bisschen besser drauf ist. Das wissen die Jungs ja auch. Das ist Profifußball und nächste Woche kann es wieder ganz anders sein. Ich meine, Maklica ist für mich so ein cooles Beispiel, weil ganz ehrlich, kurz vor der Saison und auch mit Saisonstart hat eigentlich jeder gesagt, okay, der spielt gar keine Rolle. Also der soll am besten noch weggehen, weil der wird eh nicht spielen. Und jetzt hat er seine Chance, bekommt seine Chance, ist immer dran geblieben. Hat jetzt auch zwei gute Spiele gemacht. Also das ist auch für so ein Mannschaftsklima, glaube ich, ganz wichtig, dass jeder sieht, wenn ich dranbleibe, dann werde ich früher oder später eben auch meine Einsatzzeit bekommen. Und das sorgt, glaube ich, immer für ziemlich viel Harmonie. Wie wenn irgendwie nach jedem kleinen Ding irgendwie die Mannschaft komplett durchgewechselt wird und einer so überhaupt gar keine Rolle spielt oder komplett links liegen gelassen wird. Das hilft meistens nicht unbedingt, dass alle gern zum Training kommen.
Ja. Ja, und vielleicht noch ein letzter Blick auf eine Position beziehungsweise einen Positionskampf. Wie schön, dass Matthias Bader auch nach ewig langer Leidenszeit wieder da ist. Wir wissen alle, was der Matze kann. Der kann an guten Tagen, ist das meiner Meinung nach, hat der Bundesliga-Potenzial Rechtsverteidiger. Das ist dieser Allrounder, der technisch so gut ist, der so vieles mitbringt. Und eben, das wird jetzt sehr spannend zu sehen sein. Lopez und Bader, ich glaube, da freut sich der Kofeld und das restliche Trainerteam, die freuen sich da ein Loch in den Bauch, weil das ein absoluter Kampf wird, weil der Sergio Lopez mit seinem Vorwärtsdrang, ne, und auch seinen guten Standards natürlich auch einige Argumente auf seiner Seite hat. Da bin ich mal sehr gespannt. Und auch da, ne, mal sehen. Da wird es vielleicht auch nicht die eindeutige Wahl geben, wer weiß. Das wird mich jetzt interessieren in den nächsten Spielen.
Ja, ich könnte mir auch da vorstellen, dass es halt immer wieder mal einen Wechsel gibt, gell? Je nachdem, was vielleicht verlangt wird, weil doch der ein oder andere auf der einen Seite die Stärke hat, auf der anderen Seite die Stärke. Und da ist es natürlich schön, wenn ich so ein bisschen als Trainer meine Idee, sage ich mal, umsetzen kann, indem ich die Qual der Wahl habe dann am Ende. Aber auch da trifft es ja zu, lange Verletzungen. Er muss auch jetzt über Trainingsarbeit, sage ich mal, sich wieder das Selbstvertrauen erarbeiten, da, um seine Stärke dann wieder aufs Feld zu bringen. Und das ist natürlich von Anfang an immer etwas einfacher, als wenn ich eingewechselt werde. Da bin ich so ein bisschen spielabhängig. Und das war jetzt, glaube ich, auch nicht das dankbarste Spiel, da jetzt reinzukommen, weil es doch auch sehr wild war dann teilweise. Aber nur so kriege ich halt auch wieder diese Spielkraft, sage ich mal, rein. Also das ist einfach ein Unterschied, ob ich nur trainiere oder wirklich dann übers Spiel auch mir wieder Körner hole und so ein Gefühl eben für Spielsituationen bekomme. Da wird er vielleicht nochmal die ein oder andere Minute brauchen. Aber klar, auf lange Sicht wissen wir ja, was Matze kann. Und für ihn ist, glaube ich, nur wichtig, dass er selber, wie Fabi das jetzt geschafft hat, dahin kommt, dass er von sich selber weiß, er ist wieder der Alte. Und er kann wieder, ohne sich großartig Gedanken machen, einfach seine Fähigkeiten und, ich sage mal, das, was er wahrscheinlich unbewusst an Qualität einfach mitbringt, das ist immer das Beste, wenn du nicht nachdenken musst, sondern wenn du einfach deine Qualität auf den Platz werfen kannst, ohne dir Gedanken zu machen. wenn er da hinkommt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er auf lange Sicht dann vielleicht sogar die Nase vorn haben wird.
Wir sind sehr gespannt. Also das und die Basis dafür ist, dass alle gesund bleiben. Das wünschen wir, ne? Auch jetzt, um den Bogen zurückzuschlagen zu Fraser Hornby und auch Bartosz Bialek, der nach seinen schlimmen Knieverletzungen jetzt ja auch wieder da ist. Und ja, da kann wahrscheinlich die Bindung zwischen Hornby und ihm ja auch noch gar nicht, die kennen sich ja spieltechnisch noch gar nicht so lange wie Lidbeck und Hornby. Ich bin jetzt sehr gespannt, Toni, wenn wir mal auf Hannover gucken, was du da für ein Spiel erwartest. Weil das ist jetzt natürlich unheimlich spannend, wenn man allein schon mal auf die Tabelle guckt. Ich habe es vorhin gesagt, wir sind Siebter mit 19 Punkten und Hannover ist aktuell Vierter mit 21 Punkten. Ist ja wieder alles so eng, dazwischen sind noch der FCK und der KSC. Und ich bin ja ein Fan von Christian Titz, dem Trainer. Ich finde den ja richtig, richtig cool, schon immer. Sympathischer Typ, der geilen Fußball spielen lässt. Ja, und da bin ich total gespannt, weil die haben jetzt zuletzt in Elversberg, haben sie noch ausgeglichen, quasi also fast last minute. Aber davor haben sie auch schon Heimspiele gegen Schalke. Und gegen wen war es noch? Ich gucke es gerade noch nach. Gegen Schalke haben sie 0-3 verloren, daheim. Gegen Hertha ist das auch schon passiert. Also auch bei denen schlägt das so ein bisschen aus. Ne? Tolle Spiele und nicht so tolle im Extrem.
Ja, ich meine, das ist vielleicht ähnlich wie Bielefeld, vielleicht nicht ganz so dasselbe Niveau, aber Bielefeld hat den Topstart, Hannover hat den Topstart, da hat ja jeder nach 5-6 Spielen gesagt, okay, die marschieren da wahrscheinlich durch, haben dann jetzt auch wirklich ein paar Ergebnisse gehabt, die denen wahrscheinlich auch nicht gefallen haben und ja, viele andere haben, sage ich mal, Punkte gefunden, wo sie sehr verwundbar dann am Ende aus sind. Es ist für mich total schwierig, jetzt so ein Spiel vorher zu bewerten. Ich glaube, dass da zwei wirklich sehr gute Mannschaften aufeinandertreffen, die auch eine spielerische Idee haben. Und deswegen kann ich da, ich werde natürlich nachher einen Tipp abgeben, aber es ist wirklich total schwierig, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass es eben so ein klassisches Spiel ist, wo die Tagesform entscheidet. Weil ich glaube, qualitativ gibt es keinen großen Unterschied. Klar, Hannover ein großer Name, aber du hast angesprochen, die haben zu Hause ihre Spiele auch schon verloren. Ich würde mir wünschen, dass wir so wie gegen Bielefeld starten, wirklich mit sehr viel Drang nach vorne und sehr viel Pressing-Verhalten, Druck ausüben. Dann glaube ich, wenn wir da einen guten Start haben, werden wir das Spiel dort auch gewinnen. Kann natürlich auch genau andersrum laufen, dass die erstmal das Zepter in die Hand nehmen und wir dann gucken müssen, dass wir die erste, sage ich mal, bremsliche Situation gut verteidigt bekommen. Ja, es ist schwierig. Deswegen, wenn du jetzt gleich nach meinem Tipp fragst, würde ich da auch eher auf ein Unentschieden gehen, tatsächlich, weil ich glaube, das sind wirklich zwei sehr gute Mannschaften mit einer guten Idee und die werden natürlich auch beide Trainer wissen, worauf kommt es an und wo darf man nicht reintappen, in welche Falle. Deswegen glaube ich an ein 2-2 am Ende.
Ah, das klingt auch nach einem unglaublich intensiven Spiel dann, ne? Da wäre ich auch dabei. Und ich unterschreibe das auch, dass das, finde ich, auch extrem schwer. Gut, du hast ja früher immer von der berühmten Glaskugel gesprochen. Die haben wir natürlich so oder so nicht. Aber man hat ja manchmal so ein Gefühl. Und ich stimme dir dazu, dass das auch wieder ein sehr interessantes, intensives Spiel werden kann. Und wenn man da auch nur noch mal einen Blick so auf den Kader wirft, Benjamin Kellmann, das ist der finnische Stürmer, den die haben, der hat auch schon 6-mal jetzt getroffen. Dann haben die halt noch so Leute wie Harvard Nielsen, der ist jetzt noch nicht so viel zum Einsatz gekommen, Benedikt Pichler, ne, und der Daisuke Yokota, das sind allein die in vorderster Front, Yannick Rochelt, Enzo Leopold, der da wirklich auch eine Top-Saison bislang spielt. Boris Tomiak, den man noch vom FCK kennt, der Torwart, finde ich super, den Nahuel Noll, erst 22 und schon so eine Ausstrahlung, so ein kompletter Torwart meiner Meinung nach, also das ist schon brutal, was die für eine Qualität haben. Und wir kennen Hannover ja mittlerweile gut, wir waren jetzt ja auch echt oft da in den letzten Jahren, das ist auch dieses Stadion, wenn das halt mal, ne, Stichwort angezündet ist, ist das da auch, ich finde, das vergisst man immer, ne? Das Niedersachsen-Stadion passen 49.000. Das ist ja auch eine Riesenhütte und schon auch, ich finde es auch ziemlich geil, die ganze Lage da und so, das ist schon, und wenn da mal Stimmung ist, das ist dann auch schwer gegen anzukommen. Also ich bin aber einfach ein Hauch optimistischer, in Klammern, ehrlicherweise so ein 2-2 halte ich auch schon für gut realistisch, aber ich sage einfach mal, wir setzen dem wilden Spiel noch einen drauf und machen eine 3-2.
Würde ich auch unterschreiben.
Ja.
Frage. Was ich halt da auch jetzt also an Hannover sympathisch finde, man hat so ein bisschen den Weg verändert, in Anführungszeichen, aber das spricht ja auch wieder für Christian Tietz. Man liest jetzt viele Namen und denkt sich, habe ich noch nicht so oft gehört. Also man ist so ein bisschen weg davon, jetzt wirklich viel Geld in die Hand zu nehmen für namhafte Spieler, sondern legt eben Wert auf die Gemeinschaft und auf die Spielidee. Und das spricht für Christian Tietz am Ende, dass er meistens diesen Weg geht und Mannschaften dann wirklich auch entwickelt. Ich meine, das hat man in Magdeburg gesehen. Da war das ja ähnlich. Und über das Stadion brauchen wir nicht sprechen, über das Potenzial brauchen wir am Ende auch nicht sprechen. Hannover kann gut und gerne auch wieder eine Bundesligamannschaft werden. Bin aber scheitier oder würde das auch das 3-2 deswegen auch unterschreiben, weil ich glaube, dass wir zumindest von den Spielern her in der Einzelqualität sogar vielleicht einen Hauch vorne sind. Dann kommt es aber jetzt am Wochenende dann eher darauf an, welche Mannschaft funktioniert an diesem Tag besser.
Ja, ja. Gehe ich komplett mit. Und Props sozusagen, ne, Props gehen raus, muss man auch nochmal sagen, ich finde diese Trikots von Hannover diese Saison richtig geil. Also die sind wirklich richtig, richtig nice. Ich lese ja immer mit Freude dieses Elf-Freunde-Trikot-Ranking. Ich bin ja auch echt zufrieden, haben wir ja schon groß und breit drüber gesprochen. Ja, unsere mega geil diese Saison, aber ey, Hannover gefällt mir auch echt. Also haben sie richtig gut gemacht. Aber von mir aus sollen sie das schöne Trikot anhaben, aber wir spielen besser, hoffentlich. Und ja, in diesem Sinne verbleiben wir dann einfach mal. Vielen Dank, Toni.
Schön, dass wir uns gesehen
haben. Bitte?
Eine Frage habe ich doch noch an dich.
Ja.
Weil das ging jetzt so ein bisschen unter, also in diesem Wochenend-Bundesliga, Zweit-Bundesliga-Spieltag. Was hältst du denn von unserem Pokal los? Bist du denn zufrieden mit der Auslosung?
Das ist tatsächlich, da hätten wir ja fast vergessen, darüber zu sprechen. Ja, Freiburg daheim hätte ich richtig gut gefunden. Freiburg auswärts, ist das undankbar, finde ich. Also
ja, ich habe auch lange überlegt, ob ich es jetzt gut oder schlecht finden soll. Ich meine, am Ende kannst du es eh nicht ändern. Aber klar, das ein oder andere Los zu Hause wäre natürlich deutlich angenehmer gewesen. Trotzdem ist Freiburg jetzt auch zumindest aktuell eine Bundesligamannschaft, die jetzt nicht unschlagbar ist. Also da rechne ich mir doch schon auch was aus. Klar, wäre es zu Hause dann nochmal deutlich attraktiver gewesen, keine Frage.
Ja.
Aber zwei sympathische Vereine, die da gegeneinander spielen.
Ne?
Das können wir schon mal festhalten.
Das halten wir fest, absolut. Also SC Freiburg finde ich auch cool. Ich meine nur undankbar, gell? Weil ich könnte mir vorstellen, dass wir da gut mithalten und dann eiern die in der 88. macht der Grifo. Ja, haut er dir einen rein, der halt unhaltbar ist. Hör auf, ich will es nicht beschreien, aber das so, weißt du, da gehst du vielleicht sogar 1-0 in Führung und dann ekeln die sich da mit dem Günther, der eine gute Flanke schlägt, auf keine Ahnung wen und dann.
Müller und dann, ja.
Jo, ja, genau. Und dann hält der Adebulo noch zweimal grandios gegen Hornby und Littberg und dann macht der Grifo in der 88. zwirbelt er dir einen rein. Danke bitte. So, ja. Aber wir wollen es nicht beschreien. Ich sag nur, ich glaube, so ging es, es war so ein bisschen mein Eindruck, so ging es vielen von euch auch. Ja, auch bei mir so im Umfeld. Also, oh Mann, ey. Oh, ja, daheim okay, aber dort.
Ja. Das ist auch noch so ein Verein, finde ich, wo man, wenn man da irgendwie verliert, dann ist man nicht ganz so sauer. Das ist das Schlimme, weißt du? Das ist so, ja. SC Freiburg, das hat jeder auch so ein bisschen gern, weißt du, irgendwie, oder zumindest nichts zu meckern. Da wäre so ein, irgendwie so ein Pokalkracher mit etwas mehr Würze wäre natürlich irgendwie geiler gewesen, keine Frage.
Ja, das stimmt. Aber es hätte auch weitaus schlimmer kommen können.
Dieses Jahr noch erlebe.
Bitte?
Das ist das Schöne. Wir werden das ja dieses Jahr noch erleben. Wir müssen nicht warten bis nächstes Jahr, sondern in ein paar Wochen ist schon soweit.
Das stimmt. Ja, und wie gesagt, also da hätte es ja auch noch viel schlimmere Lose geben können. Also alles gut. Und wie gesagt, also die sind, wie du gesagt hast, schlagbar. Das an einem guten Tag kriegt man die auch. Und ja, müssen wir halt gucken, ne, wer von uns da dann wieder freinehmen kann dahin und so. Das ist unter der Woche dann, ja, wie gesagt, ich hätte ein Heimspiel gefeiert, aber jetzt kann man es nicht mehr ändern. Und ich bin gespannt, wie du sagst. Lange müssen wir ja gar nicht warten. Ich glaube, erste Dezemberwoche ist es.
Ja, ich glaube, sogar 1. oder 2. Dezember kann das sein.
Ja, oder 2. Dritter.
Oder 2. Dritter.
Ich glaube, so irgendwie.
Oh, Nikolaus auf jeden Fall.
Richtig, genau. Gut, alles klar. Dann, Toni, vielen Dank für die Folge. Und ja, euch vielen Dank fürs Zuhören.
Colin, Dankeschön. Ich wünsche euch alle eine schöne Woche da draußen. Lasst uns nächstes Mal wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Zeit, bis die nächste Folge kommt. Seid gespannt.
Genau.
Gute Woche, bleibt gesund.
Genau. Und dann freuen wir uns auf die Aufstellung gegen Fürth. Ne? Ich wiederhole es nochmal. Und dann macht's gut. Eine schöne Woche.
Und vielleicht. Gab es auch noch nie nach dem Abspann noch eine Info, aber die Traditionsmannschaft wird ihr drittes Spiel gegen Real Madrid im nächsten Jahr spielen. Nur so eine Ankündigung und jetzt eine schöne Woche.
Jawohl, die alle Infos gibt es dann zu gegebener Zeit. Ah, richtig geil. Also,
tschüss. Tschüsseldorf.